wir möchten unseren wunderbaren Gott willkommen heißen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, das ist das große Pluszeichen über unserem Leben. Und ich freue mich, dass das Herz mittlerweile überall zum Symbol für die Vaterliebe Gottes geworden ist. Gott hat ein weiches Herz voller Liebe, die Liebe Gottes, unseres Vaters. Und das Königreich in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes, derselbe Geist, der Christus von den Toten auferweckt hat, der lebt in uns. Amen. So heißen wir dich willkommen, wunderbar lebendiger Gott hier. Wir haben dich schon angebetet und jetzt beten wir, dass du durch deinen Geist unsere Herzen öffnest für die Botschaft, die du für uns hast. Wir beten, dass auch unsere Herzen neu erfasst werden von dem Feuer deiner Erweckung. Und wir glauben, Jesus, was du gesagt hast, du hast gesagt, du wünschst dir, dass das Feuer schon längst brennen würde hier in unserem Land. Und wir danken dir, dass du nicht müde geworden bist. Ich danke dir für die vielen, vielen Male, wo du mein geliebtes Vaterland berührt hast mit dem Feuer deiner Erweckung. Und wir beten, Herr, tu es noch einmal. Tu es in unserer Zeit, tu es in unserer Generation, tu es hier in Nürnberg, tu es hier in unserem Vaterland, tu es hier in Europa, in diesem alten Kontinent. Danke, dass du ihn nicht vergessen hast. Danke, dass du kommst. Danke, dass du auch jetzt hier bist. Und danke, Heiliger Geist, dass du genau jeden dort abholst, wo er gerade ist. Danke, dass du weißt, was wir hören müssen. Und danke, dass du Wollen und Vollbringen schenkst. Vielen Dank dafür. Amen. Ich habe euch noch was mitgebracht. Dreimal dürft ihr raten, worüber werde ich heute Morgen zu euch sprechen? Du sagst Josef, er bietet mehr? Mantel des Vaters, okay. Gucken wir uns mal zwei Bibelstellen an. Eine Josef-Stelle im Genesis-Buch, also 1. Mose-Buch, Kapitel 37. Da lesen wir, und Jakob wohnte im Lande der Fremdlingschaft seines Vaters im Lande Kanaan. Dies ist die Geschichte Jakobs. Josef, 17 Jahre alt, war als Hirte mit seinen Brüdern bei den Schafen, als er noch ein Junge war, mit den Söhnen Bilhas und mit den Söhnen Silpas, der Frauen seines Vaters. Das ist schon mal nicht gut, wenn ein Vater mehrere Frauen hat. Eine reicht, vollkommen. Und Josef hinterbrachte ihrem Vater die üble Nachrede über sie. Also eine alte Petze war der. Und Israel liebte Josef mehr als alle seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war. Und er machte ihm einen bunten Leibrock, einen bunten Mantel. Als aber seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn mehr liebt als alle seine Brüder, da hassten sie ihn und konnten ihn nicht mehr grüßen. Kurzer Test, wer ist hier ältestes Geschwisterkind? Winkt mir mal zu. Oh, ihr Armen. War das nicht schwer? Alles musstet ihr durchboxen, ne? Amen. So, wer ist jüngstes Geschwisterkind? Oh, ihr Arm. Oh, war das schwer, ne? Immer die Großen durften alles, wir kleinen Fuzzis mussten immer. Und wer ist so Sandwich? Wer ist so mittendrin? Oh, ihr Armen. Merkt ihr, wir sind alle Opfer. Willkommen im Club. Aber hier hören wir eine Geschichte und die ist wirklich brutal. Also wenn man sich das mal anhört, wir denken ja immer, so Josef, der bunte Mantel. Hey, das ist das Beweismaterial für eine Familie, die fast daran zerbrochen wäre. Wenn du einen Vater hast, der dich bevorzugt, das ist ja schön. Nee, das ist auch nicht schön. Das ist nicht gerecht. Ja, war der Bruder mit 13 Kindern vorne. Ja, es ist natürlich schwer, wenn man eine Menge Kinder hat und ein Kind ist vielleicht ein besonders nah am Herzen. Aber wisst ihr, Kinder haben, und gerade deutsche Kinder haben einen angeborenen Gewerkschaftsgeist. Weißt du das? Wirklich, das ist in die Wiege hineingelegt. Versuch mal Kindern Gummibärchen zu geben. Du hast 3 Kinder und hast 10 Gummibärchen. Das funktioniert nicht, weil ein Gummibärchen musst du selber essen. Damit du 3 gibst. Stimmt das? Seid ihr bei mir? Also Kinder können auf einmal unheimlich schnell zählen, weil wir haben ein Gerechtigkeitsempfinden. So, und jetzt ist hier einer und er kriegt einen bunten Mantel und den konnte man nicht übersehen. Diesen Mantel hat ein Frauenhauskreis, gibt es sowas hier auch? Ein Frauenhauskreis genäht und uns geschenkt. und der ist richtig teuer. Wisst ihr, das sind Stoffe aus Pakistan, aus Indien, die haben sie um die Welt schippern lassen, mit Missionaren hier reinbringen lassen, weil sie ein Bild vor Augen hatten von diesem Regenbogenmantel und sie wollten uns den als Vaterherzbewegung schenken und haben da ein Jahr lang dran genäht und haben das so genau, wie das vor ihrem inneren Auge war, genäht. Und mittlerweile war dieser Mantel schon in vielen Kontinenten auf der Welt. Ich sag euch, wir haben ihn umgehängt, Menschen, die auf der Müllkippe leben, haben die Krone über sie gehalten und gesagt, du bist wertvoll. Der Vater im Himmel liebt dich. Du bist Papas Lieblingskind. Weißt du, das hört sich anders an. Das ist anders als dieses, du bist mein Lieblingskind. Ich bevorzuge dich, weil irgendwie ich sehe was in dir. Und das ist ja komisch. Manchmal liebt man das Kind am meisten, wo man sich selber so wieder sieht. Was so connected, was so mein Charakter hat, mein Typ ist. Und der Vater Jakob, ich glaube, er hat das nicht gewusst, aber er hat hier eine Wurzel des Hasses in seine Familie gepflanzt. Darf ich das mal sagen? Ich empfinde in meinem Geist, hier sind ein paar Menschen und du weißt genau, wovon ich spreche heute Morgen. Weil da ist sowas wie eine Familienfluchlinie geradezu. Weil eine Wurzel von Hass, der Vater, die Mutter durch Bevorzugung, Benachteiligung hineingepflanzt hat. Vergib ihn. Eltern sind nur Kinder, die Kinder bekommen haben, okay? Eltern sind Kinder, die Kinder bekommen haben. Und Kinder machen Fehler. Es gibt nur einen, der wirklich diesen Würdetitel, aber lieber Papa verdient. Das ist der lebendige Gott. Darum sagt Paulus im Epheser 3, deshalb beuge ich meine Knie vor Gott, dem Vater, von dem jede Vaterschaft, Elternschaft, da steht das Wort, was auch für Vater und Mutterschaft ist, jede Vaterschaft im Himmel herkommt. Also Gott ist das Original und die anderen üben alle noch. Du übst auch, ja? Bei deinen Kindern? Übst du noch bei deinen Kindern? Okay, also Josef bekam diesen wunderschönen bunten Mantel. Und Josef hatte einen ziemlich fiesen Charakter, wisst ihr das? Also das war echt, der war stolz, der war bockstolz. Und das ist echt kriminell, wenn jemand Charisma hat und einen miesen Charakter. Das ist kriminell, weil der hatte unheimlich Charisma, der hatte die Gabe des Träumens von Gott bekommen. Und dann ging er mit seinem tollen bunten Mantel her und hat gesagt, Brüder, hört mal her, ich habe heute Nacht geträumt. Wir waren da auf den Erntefeldern und wir haben unsere Ehren gebunden und alle eure Ehrenbünde fielen um und verneigten sich vor meinem Ehrenbund und beteten mich an. Und es wird noch besser. Ich habe noch was geträumt. Ich bin ein Stern, also so eine Supernova. Und all die anderen Sterne, da war noch Sonne und Mond. Und die alle verneigten sich vor mir. Und dann sagt der alte Vater Jakob, meinst du, ich bin der Mond und deine Mutter die Sonne? Oder was meinst du jetzt hier? Merkst du, hey, du kannst mächtiges Charisma haben, aber wenn dein Charakter versaut ist, macht das alles kaputt. Und das ist das, was Kirchengeschichte uns lehrt, bis in die neuesten Tage hinein. Was ich selber in meinem Leben auch schmerzhaft durchlitten habe, auch in meinem Charakter. Gott gibt manchmal riesige Salbung, riesige Gaben, aber wenn das Gefäß noch nicht das halten kann, dann geht es kaputt. Deshalb, wir haben einen göttlichen Schatz in einem zerbrechlichen Gefäß. Lass uns das niemals vergessen. Und dieses Gefäß, Josef, musste noch geformt werden. Dieser schöne bunte Mantel, das ist der Beweis, das Beweismaterial, später geworden, für das, was die Brüder mit ihm angerichtet haben. Ihr kennt die Geschichte, man kann sie nachlesen, 1. Mose 37 bis 50, ihr habt jetzt alle Ferien in Bayern, redet euch nicht raus, ihr könnt sie gerne mal lesen in Ruhe. Eine spannende Geschichte, wie Gott das Leben, das Gefäß eines Menschen formt, wie er, um in meiner sprachlichen Terminologie zu bleiben, wie er eine Erweckung eines Herzens schenkt. Wie ein Herz, das nämlich stolz war und in sich selbst verkrümmt. Sünde, das könnte man auch so übersetzen, in sich selbst verkrümmt sein. Nabelschau, da sehe ich nur auf mich selbst. Ich, meiner, mir, mich. Das ist Sünde. Dann bin ich nicht fähig, für Gott und für andere zu leben. Und so war Josef drauf. Und mit so einem in sich selbst verkrümmt sein, kannst du die schönsten Gaben Gottes nur kaputt machen. Also, Josef, 17 Jahre, wer ist hier 17? Gibt es hier Leute, die im Raum 17 sind? Mit 17 hat man noch Träume, ja. Okay, Josef war also echt ein junger Bursche und er ging auf die Felder zu seinen Brüdern, um, ja was denn, um sie zu bespitzeln. Hey, der war bei der Stasi. Ja, der war ein Spitzel seines Vaters, der hinterbrachte seinem Vater, was die Brüder reden. Hey, das geht doch gar nicht, wie fies ist das? Und dann kam er auch noch an, so protzig mit seinem bunten Mantel. Kannst du das ein bisschen, also, hey, ihr habt doch Emotionen. Kannst du dich da reinversetzen, wie sich das anfühlen musste? Und kein Wunder, dass die so einen Hals hatten, dass die Brüder sagten, und wenn du nachliest, sie sagten, wir bringen ihn um. Wir bringen ihn um, ich hasse ihn, wir hassen ihn. Und er hat es wirklich auf die Spitze getrieben. Und wenn ich ein Bruder die Weisheit gehabt hätte, gesagt, nein, 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 nicht umbringen. Wenn dann klebt ja Blut an unseren Händen. Lasst uns ihn verkaufen, die Sklaverei. Freunde, das war nichts anderes als dasselbe Todesurteil, nur ein bisschen humaner. Dann zog gerade eine Karawane vorbei. Sie hätten den Bruder vorher geschlagen und in den Brunnen hineingeworfen, ihm den bunten Mantel weggenommen. Und dann verkauften sie ihn als Sklaven nach Ägypten. Never come back, Airline. Das war der sichere Tod als Sklave in einem fremden Land. Hey, du bist 17, könntest du dir vorstellen, hey, ich weiß, mit 17 hat man heute schon, war man schon mal in Neuseeland oder kennt sich irgendwie in der ganzen Weltgeschichte aus. Aber damals, ein 17-jähriger junger Mann, der bei Beduinen lebte, der hatte die Welt noch nie gesehen. Ägypten, wo ist Ägypten? Was essen die denn da? Wie sehen die denn aus? Was sprechen die denn da? Es war eine vollkommen fremde Welt. Dieser bunte Mantel wurde ihm genommen und er war vollkommen nackig. Darf ich das mal so sagen, wenn Gott uns unsere bunten Mäntel auszieht, sind wir vollkommen nackig. Mein Papa hat immer gesagt zu mir, Junge, wenn du mal Angst hast, richtig Schiss hast vor deinem Chef, stell dir vor, er wäre in Unterhosen. Da sehen alle gleich aus. Ich bin Pastor seit vielen Jahren, ich sag dir, im Angesicht des Todes sehen wir alle gleich aus. Alle nackig. So wie wir in die Welt gekommen sind, nackig, gehen wir wieder raus aus der Welt. Nackig. Wir haben nichts zu bringen. Und es ist manchmal gut, wenn Gott uns zwischendurch diese vermeintliche Maskerade auszieht und sagt, weißt du, versteck dich nicht hinter irgendetwas. Sei, wer du wirklich bist. Hey, ich kenne dich nicht, Bruderherz, aber alleine, ich weiß nicht, wie du vor warst, aber aus dir strahlt sowas raus. Gott ist dir begegnet. Ist das nicht toll, wenn man Menschen sehen kann, denen Gott begegnet ist? Josef brauchte eine Gottesbegegnung. Und jede Not hat es in sich und vielleicht gehst du gerade durch so eine Situation, wo dir das Leben um die Ohren fliegt, wo etwas passiert, womit du nie gerechnet hättest. Vielleicht bricht deine Ehe auseinander oder du verlierst deine Arbeit oder irgendeine blöde Krankheitsdiagnose, was auch immer so in unserem Leben ablaufen kann. Ich sag dir, dann fühlst du dich absolut nackig. Und dann hat jede Not das Potenzial, es kann dich von Gott wegdrücken. Und du schaltest um auf Selbsthilfemaßnahmen und du überlegst, wie komme ich jetzt aus der Nummer raus? Oder aber der Druck drückt dich näher zu Gott hin. Und ich bin so dankbar zu sehen, wie Josef, der hatte diesen Mantel verloren, aber jetzt kommt dieser andere Mantel ins Spiel, von dem Iris gesprochen hat. Und da gucken wir mal kurz rüber in das Neue Testament, denn auch da spricht Jesus von einem Festgewand in Lukas 15. Ihr kennt dieses bekannte Gleichnis, Vers 22 in Lukas 15. Der Vater sprach zu seinem Sklaven, bringt schnell das beste Gewand heraus, zieht es dem verlorenen Sohn an, tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße. Hey, ihr wisst wahrscheinlich um die tiefen Dimensionen, die hier drunter steht. Jeder Patriarch hatte zu Hause ein buntes Festgewand. Das war oft wirklich bunt gewirkte Stoffe, kostbare Stoffe. Und wenn ein Gast in das Dorf kam, dann ehrte man diesen Gast, indem man ihm das beste Gewand gab. Und man war ja meistens schmutzig von den langen Karawanenstrecken und so weiter. Man ehrte ihn mit dem besten Gewand. Und der Vater holt für seinen Schweinesohn, der in Lukas 15 ja nach Hause kommt, dieses beste Gewand, gibt ihm den Siegelring. Das ist die goldene Scheckkarte. Ja? Oh, Schwestern, Zalando-Schuhe ohne Ende. Brüder, Obi ruft. Ja? Also einen unbegrenzten Kreditrahmen wieder. Und Schuhe an die Füße, das heißt, du bist nicht mehr Sklave, ein Sklave läuft barfuß, du bist wieder Sohn, du kannst wieder Schritte, feste Schritte machen. Hier malt uns Jesus einen anderen Vater vor Augen, nicht so wie Jakob ein Vater war. Dieser Vater, der uns das bunte Festgewand gibt, das ist aber Vater im Himmel, den malt uns Jesus vor Augen und sagt, hey, wir alle sind Papas Lieblingskinder. Ich weiß nicht, wie er das hinkriegt, aber er schafft das, dass jeder von uns, egal ob du alt Ältester bist oder Jüngster bist, ob du dazwischen bist. Gott schafft es in seiner Liebe, jedem den Platz an seinem Herzen zu geben, an dem wir gesund werden können. Zurückzukommen zu Josef im Alten Testament. Ich finde es faszinierend zu sehen, einfach mal nur ein bisschen chronologisch, kannst du alles nachlesen. Er war 17, als er den bunten Mantel bekam. Dann ist er im selben Jahr rausgegangen zu seinen Brüdern, die haben ihn verkloppt, in den Brunnen geworfen, in die Sklaverei verkauft. Dann ist er nach Ägypten, auf den Sklavenmarkt. Dort wurde er eingekauft von Potiphar, einem der Minister des Pharaos. Kam in das Haus des Potiphars mit 17. Junger Mensch, er kannte die Sprache nicht, alles war fremd. Und was machte er? Er hielt fest an seinen Gott. An den Gott, den er wahrscheinlich nicht verstand zu dem Augenblick. Gott, wie hast du das zugelassen? Du hast mir doch die Träume gegeben, dass alle mich ehren würden. Weißt du, es ist manchmal ein ziemlich langer Weg zwischen Vision und Realisierung. Stimmt das? Ein ziemlich langer Weg. Er war 17, als er das sah. Und er war 30, als Gott anfing, seine Träume in seinem Leben zu realisieren. Also mit 17 kam er zum Potiphar. Dann kennen wir die Geschichte, hey, der sah knackig aus. Ein 17-jähriger junger Bursche, so 18, 19. Und Potiphars Frau war wahrscheinlich auch nicht von schlechten Eltern. Aber die wollte junges Frischfleisch. Und so warf sie ein Auge auf Josef und sagt, komm, leg dich zu mir. Und das, Freunde, das machte man damals. Also moralisch waren die alle nicht so gut drauf in der Antike. Und er hätte locker den Weg gehen können, hätte sagen können, ja, hallo, ich bin ja noch nicht mal, ich gehöre ja nicht mir selber, das ist meine Herrin, wenn die sagt, geh mit mir schlafen. Und ich meine, die war wahrscheinlich nicht ein altes, welkes Blatt. Also, welcher junge Mann könnte da, ja, also in Ägypten, ne, stellt euch vor hier, ne. Kleopatra und so, die wurden schon wellnessmäßig ganz schön eingelegt in Säfte und so, ja. So, und der hätte es doch machen können und keiner hätte es gesehen und er hätte sogar sagen können, wie mir das etliche schon gesagt haben, ja, Gott hat mich doch in diese Situation reingebracht, er hat es doch nicht verhindert. Dann hätte er mal besser aufpassen müssen, dann wäre ich doch gar nicht in die Situation gekommen. Aber so hat er nicht reagiert. Irgendwie waren die Standards und die Werte, die er zu Hause kennengelernt hatte, in seinem Beduinenstamm, bei seinem alten Papa Jakob, der Glaube von Abraham und Isaac und Jakob, der war in ihm so lebendig, in der Ferne. Das war etwas, woran er sich festhielt. Und könnt ihr euch vorstellen, ihr habt wahrscheinlich alle mal so alte Monumentalfilme von Ägypten und so gesehen, die waren beeindruckend. Ägypten war damals die Kulturhoheitsmacht. Die hatten Tempel, die hatten eine Infrastruktur. Und du kommst da aus deinem Beduinendorf. Und das ist dein Gott, der dich dann Zelten wohnen lässt. Und auf einmal siehst du die Paläste der Pharaonen, die Pyramiden, wo wir heute noch, 1000 Jahre später, Touristen hinpilgern und sagen, wow, Weltwunder. Was muss dieser junge Mann in seinem Herzen eine Entscheidung getroffen haben, nicht auf die Äußerlichkeiten zu gucken, nicht zu gucken, wie die anderen leben, sondern in seinem Herzen. Ich glaube, in dieser Zeit ist etwas passiert, Freunde. Ich glaube, in dieser Zeit hat er einen neuen Mantel bekommen, aber diesmal von seinem Vater im Himmel. Einen neuen Mantel, den Gott uns allen geben möchte, der nicht nur bestimmten Lieblings-Supermenschen gibt, sondern allen seinen Lieblingskindern. Ein Mantel, der ihn bedeckt hat, auch unter den Striemen, denn er hat bestimmt Schläge bekommen, Sklaven bekommen Schläge. Ein Mantel, der ihn bedeckt hat in kalten Nächten, wenn ihm lausig einsam war und er auch als junger Mann wahrscheinlich sich in den Schlaf geheult hat. Da war ein anderer unsichtbarer Mantel über ihn. Das war der Mantel von Abba, Vater. Und er hat ihn bedeckt. All die Jahre. Und dann passierte es, die Geschichte mit Potiphars Frau, die konnte die Finger einfach nicht von ihm lassen. Er flieht nackig in den Garten, schon wieder nackig. Merkst du was? Es ist gar nicht schlimm, nackig zu sein. Vor Gott ist es nicht schlimm, nackig zu sein. Er kennt uns nackig. Und er flieht lieber nackig raus in den Garten und lässt sich anklagen. Und wer glaubt schon einem Sklaven? Wenn er sagt, hey, die Alte wollte an meine Wäsche. Das hätte doch keiner geglaubt. Also, und was bleibt Potiphar übrig? Und jetzt mal kurz nur nachgedacht. Potiphar, das ist doch sonnenklar, der hätte das Recht gehabt, jetzt die Ehre seiner Frau zu retten und Josef den Kopf kürzer zu machen. Das wäre das Normale gewesen. Also wie muss Josef in der Gunst dieses Ägypters gestanden haben, dass der sogar die Sache noch so gedreht hat, dass er nur ins Gefängnis kam. Hey, aber ich war schon mal in Indien im Gefängnis. Ich sagte, das ist lebendig tot sein. Das ist nicht so wie bei uns hier mit Fernseher und tralala, ja. Das ist wirklich, Gefängnis in Ägypten war damals eine Verzögerung, hinauszögern des Sterbens. Und auch da überlebt er wieder. Und dann hören wir, dass er war 29 Jahre alt. 29 Jahre. Also wir wissen nicht genau, wie lange, aber wahrscheinlich war er 7 Jahre lang im Knast. Und überlebte das Ganze. Und auch da wieder war die Gunst Gottes mit ihm, der Mantel des Vaters bedeckt ihn. Und ihr kennt die Geschichte mit dem Bäcker und dem Mundschenk und er deutet die Träume. Und dann denkt er, jetzt denk doch an mich, wenn du zum Pharao kommst. 2 Jahre wieder vergessen. 9 Jahre später, also 13 Jahre insgesamt, mit 29 stand er dann zum ersten Mal vor dem Pharao, als der seine Träume mit den 7 fetten und den mageren Kühen hatte und deutete ihm. 29, 17, als er den bunten Mantel bekam, 29 und mit 30 Jahren passiert das Wunder, dass diese Träume ihn in eine Position brachten, weil er die Träume des Pharaos deuten konnte, dass er das ganze Land Ägypten als zweiter Mann, als Minister regieren durfte. So, Freunde, und jetzt bitte ich euch mal kurz zu überlegen, wenn du Josef wärst und du hättest 13 Jahre Zeit für Rache gehabt, was hat er sich in seinen Nächten wohl manchmal an Rache gewünscht? Ruben, Juda, Simeon. Und dann hat er vielleicht diese Namen seiner Brüder, die ihm das eingebrockt haben, vor sich hin meditiert. So, und jetzt passiert das, was er geträumt hatte als Teenager. Er wird erhoben, er wird zum zweitmächtigsten Mann Ägyptens. Das ist ja wie ein Märchen, ja? Wie hättest du, wie hätte ich reagiert? Ich hätte eine Armee losgeschickt. So richtig protzig schön, so Ägypterchen, ne? So wie bei Asterix und Obelix. Ich hätte die alle so losmarschieren lassen in das Beduinendorf meines Vaters, meiner Brüder und hätte sagen können, hey, der neue zweite Mann von Ägypten lädt euch mal ein. Das ist nämlich Josef. Ihr habt da was verpasst. Ihr habt gedacht, ihn umzubringen, aber Gott hat ihn erhöht. Ich hätte versucht, mir selber recht zu schaffen. Du auch? Und Josef verzichtet da drauf. Jetzt kommen 7 fette Jahre. So wie er es vorhergesagt hatte. Ägypten erlebt eine Fülle, die das ganze Orient, vordere Orient gerettet hat später vor der Hungersnot. Und nicht nur das, sondern weißt du was, der Messias wäre gar nicht geboren worden, weil auch die Familie Jakobs wäre den Hungertod gestorben, wenn nicht Jakob in die Gefangenschaft nach Ägypten gekommen wäre und dort von Gott erhoben worden wäre und die richtigen Entscheidungen zur richtigen Zeit getroffen hätte. Wenn du diese Kette, diese Dominokette von Entscheidungen mal durchdenkst, Jesus wäre nicht geboren worden aus dieser Familie, wenn das alles nicht geschehen wäre. Aber das hat doch Josef nicht gewusst. Wir können es jetzt aus dem Nachhinein sagen. Was weißt du manchmal, was in unserem Leben abläuft und du denkst, warum passiert mir das? Und ich kann mir vorstellen, Josef hat das oft gedacht. Warum passiert mir das? Gott, wo bist du? Gott, hast du mich vergessen? Aber in solchen Augenblicken hat dieser Mantel ihn bedeckt. Der Mantel der Vaterliebe Gottes, so nenne ich ihn. Der hat ihn bedeckt. Auch sein Verstand, denn ich kann mir vorstellen, er hatte so viele Knoten im Kopf. Er hat die Dinge doch nicht verstanden. Wie sollst du das verstehen können? Gott, wo soll da ein Sinn drin sein, dass ich von meinen Brüdern so verhasst, versklavt werde? Wo ist der Sinn da drin? Aber er verzichtet auf sein eigenes Recht. Ist dir schon mal aufgefallen? 7 Jahre, dann beginnt die Hungersnot. Und die Bibel sagt uns eine konkrete Zeitangabe. Er war also 39, also 2 Jahre, also 30 stand er vom Pharao, 7 Jahre dazu, die fetten Jahre waren 37 und 2 Jahre nachdem die Hungersnot begann, tauchten seine Brüder auf. Er war 39. Von 17 bis 39, das ist eine lange Zeit. Das ist eine tierisch lange Zeit. Und ich habe in meinem Geist, hier sind einige, du gehst durch noch längere Zeiten. Du gehst schon durch viel längere Zeiten. Wo sagt Gott, wo ist denn ein Ende abzusehen? Ich verstehe das nicht. Da waren Verheißungen in meinem Leben. Wo bleiben die? Und es wird immer noch schlimmer. Es ist chaotisch. Gott, wo kann ich in diesem ganzen Chaos deine Liebe sehen? Wir haben vorhin dieses wunderbare Lied gesungen, dass wir geliebt sind von ihm. Wir verstehen manchmal seine Liebe nicht. Alles in unserem Leben spricht dagegen. Hallo, bist du bei mir? Und Gott mutet das zu. Der kürzt das nicht einfach ab und sagt, ah, weißt du was, bleib mal schön cool, ich erkläre dir das anschließend. Macht er nicht. Josef verzichtete auf sein Recht. Er wusste nicht, was kommen würde. Er wusste nicht, dass das Ganze ein Happy End haben würde. Sondern ganz im Gegenteil, hör mal zu. Als Josef vom Pharao erhoben wurde, bekam er ein besonderes Geschenk. Ne, du liebst ja Hochzeiten, aber stell mal vor, einer aus eurer Gemeinde bekäme die Tochter vom höchsten Satansanbieter hier in dieser Stadt als Schwiegertochter geschenkt. Weil das war nämlich die Frau von Josef, die war die Tochter des höchsten Priesters der okkulten Mächte dort in Ägypten. Oh. Weißt du, manchmal verstehen wir wirklich die Welt nicht mehr. Aber der größte Mist unseres Lebens kann immer noch in den Händen Gottes zu Dünger werden. Und diese Frau wird die Stammmutter von Manasse und Ephraim, den Söhnen Josefs. Wir wissen nicht genau, was mit ihr ist, aber sie scheint nicht so finster drauf gewesen zu sein. Sie hat Josef nicht vom Glauben abgebracht. Das ist ja manchmal schwierig, wenn du eine Ehe anfängst mit jemandem, der nicht denselben Weg geht. Tu es lieber nicht. Ich sag's dir aus Erfahrung, bin lange genug Seelsorger. Aber selbst das ist nicht das Todesurteil. Gott ist wirklich ein Gott, der kann auf krummen Linien gerade schreiben. Und jetzt hör mal, wie nennt Josef seine Kinder? Manasse, weißt du, was Manasse heißt? Vergessen. Ich habe vergessen. Ich habe meinen Groll vergessen. Mein Zorn auf meine Brüder. Gott, du machst mich vergessen. All meine Qualen, meine Schmerzen. So nennt er seinen Erstgeborenen. Und seinen zweiten Sohn Ephraim nennt er neue Fruchtbarkeit. Ein neues, fruchtbares, weites Land liegt vor mir. Irgendwas ist unter diesem Mantel passiert mit seinem Herzen. Diese Namen klingen nicht großkotzig, so wie er früher drauf war. Die klingen irgendwie ziemlich demütig. Gott, du hast mich vergessen lassen. Ich muss jetzt nicht mehr hinrennen und mir selber mein Recht holen und meine Anerkennung von den Menschen, von meinen Brüdern, meinem Vater und mich erheben lassen. Ich brauche das alles nicht, weil du hast mich erhoben. Auf Herzenshöhe. Und du gibst mir eine neue Fruchtbarkeit, die unabhängig ist. Weißt du, ich bin gesegnet. Das Schöne ist, wenn du gesegnet bist, materiell, erfolgsmäßig und so weiter, wenn du dein Herz nicht dran hängen musst, dann bist du wirklich gesegnet. Solange dein Herz dran hängt, weißt du, dann so schnell gewonnen, so zerronnen. Aber wenn du frei bist, in deinem Herzen, dann hat der Besitz nicht dich, sondern du hast den Besitz. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Und Josef war frei von seiner Machtposition, die er jetzt auf einmal hatte. Jetzt war er doch am Ziel seiner Träume, aber ein anderes Herz war in ihm. Er war nicht mehr der, der sagte, hallo, hier bin ich, werft euch zu meinen Füßen. Das war er nicht mehr. Irgendwas ist unter diesem Mantel der Liebe des Vaters so tief in seinem Herzen passiert, dass er einen demütigen Geist bekam, ein demütiges Herz. Gott hält Ausschau, das sagt die Bibel, alle Lande, also auch hier in Nürnberg, nach Menschen, die mit ungeteilten Herzen bei ihm sind. Und es dauert manchmal eine tierisch lange Zeit, bis er unser Herz in diese Position bekommt. Ich weiß, wovon ich spreche, weil es hat viele Jahrzehnte in meinem Leben gedauert und er ist immer noch dabei, das Herz zu formen. Mich so zu formen in seinen Händen, dass nur das hineinpasst, was ihn die Ehre macht. Okay, mit 40 Jahren kam dann die Erfüllung. Sein Vater kam, seine ganzen Brüder kamen mittlerweile, wir kennen ja die ganzen Storys, er macht dann noch ein bisschen Trickserei, also so ganz ohne ging es dann doch nicht. Aber er hat gesagt, ihr habt's böse mit mir machen wollen, aber der Herr hat's gut mit mir gemacht. Hey, ich wünschte so sehr, dass dein Geist das über bestimmte Situationen aussprechen kann. Über Menschen, die dir böse zuspielen. Soll sowas sogar in der Gemeinde vorkommen? Hat man mir gesagt. Also nicht hier, aber ganz woanders. Ich sage immer, es gibt zwei Orte, da kannst du tierisch gut verletzt werden. Das ist deine Ursprungsfamilie, Papa, Mama, Brüder, Schwestern. Und das ist die Gemeinde, die Familie Gottes. Weil in beiden Orten lebst du normalerweise oder solltest du ohne Schutzschirme leben können. Und da latscht man dir voll rein in deine Eingeweide. So wie Josef das erlebt hat. Und da kann man tierisch verletzt werden. Und ich vermute, hier sind einige, du hast vielleicht in Gemeinden Verletzungen davon getragen, deine Ursprungsfamilie davon getragen. Willst du da ewig Opfer bleiben? Bitte nicht. Weil, guck mal, was passiert jetzt bei Josef? Der hätte, da, also dem hätte ich einen Freifahrtschein für alle innere Heilungsseminare, die wir anbieten, gegeben. Gesagt, du dauerhaft lebenslang darfst du kostenlos kommen. Bei der Vorgeschichte, ja? Und da finde ich noch ein paar andere. David, geh mal die Bibel durch. Die hatten alle ihre Mega-Verletzungen in ihren Familien, also viele jedenfalls. Und die hätten sagen können, dauerhaft, ich bin ein Opfer. Aber mit Gottes Gnade brauchen wir alle nicht Opfer zu sein, weil es gibt ein Opfer, das er, unser Gott, ein für alle Mal gebracht hat. Das ist das Kreuz von Golgatha. Das ist das große Pluszeichen. Dort hat Jesus ein für alle Mal alles getragen, was wir an Schrott bauen und was andere an uns an Schrott gebaut haben. Ich sage das nicht leichtfertig, meine Frau und ich, wir sind ja normalerweise mit Vaterherz-Seminaren unterwegs, wo wir über die Liebe des Vaters erzählen. Und uns begegnen durch die Jahre so viele Menschen, die sexuell und verbal und körperlich missbraucht und geschlagen wurden. Und ich weiß, wie schwer das ist, zu einem Gott, lieber Papa, zu sagen, wenn du dich noch an die blauen Flecke von deinem Alten, der dich im Suff geschlagen hat, erinnerst. Ich weiß, wie schwer das ist, für eine Frau zu hören, komm auf den Schoß von Abba Papa, und du weißt, der Schoß ist das Letzte, worauf du gehen würdest. Ja, Menschen versagen. Aber nochmal, alles das, was dein Vater oder auch geistliche Väter und Mütter, Pastoren, Leiter, Hauskreisleiter in unserem Leben verbockt haben, es gibt einen Ort, wo wir Heilung finden können. Das ist unter dem Mantel von Abba Vater. Das ist unter dem Mantel des Originals. Er ist ein Vater, wie die Welt ihn noch nie gesehen hat. Und dort kommt all das zur Ruhe. Aller Hunger wird gestillt. Alles, was so schräg ist, wie bei Josef, wird wieder gerade geliebt. Er liebt uns heil und gesund. Und manchmal dauert das ein bisschen länger, wie bei Josef. Aber dann, als er 40 war und sein Papa und seine Geschwister da waren, sie richtig knuddeln konnten, so Haufen, ja, so Massenhaufen. Wisst ihr, was dann passiert ist? Er ist 110 Jahre alt geworden, sagt die Bibel. 70 Jahre hat er in der Fülle der Verheißung seines Lebens gelebt. Was ist dann die 23 Jahre, die er auf diese Verheißung warten musste? Freunde, ich möchte dir so Mut machen, halte durch, wenn vielleicht auch in deinem Herzen es so ist, dass du sagst, Gott, es ist aber schon so, so lange, es tut so, so weh. Wo bleibt die Verheißung? Gott hat Josef verändert, er hat etwas in ihm hervorgebracht, er hat sein Herz so geheilt, so in seine Hand genommen, dass Josef auf Rache verzichten konnte und Vertrauen gelernt hat. Ohne jetzt zu pauschalisieren, aber darf ich mal sagen, ich glaube, dass das, wodurch du zurzeit gehst, ist nichts anderes als eine Vertrauensschule Gottes. Wir sehen das auf den ersten Blick nicht und sagen, warum, wieso, weshalb? Und ich sage auch nicht, dass alles, was du gerade erlebst, von Gott initiiert wurde. Aber Martin Luther, der große Reformator, hat mal gesagt, der Teufel ist immer noch der Teufel Gottes. Er ist immer noch unter der Macht des Allerhöchsten. Und selbst wenn die Welt voll Teufel wäre, hat Luther gesagt, na und? Unser Gott regiert. Amen. Und wenn du gerade wirklich angeballert wirst von Finsternismächten oder deine eigene Seele mit dir Purzelbäume schlägt oder andere Menschen dir böse zuspielen, wie es Josef erlebt hat, das ist nicht das Ende. Gib es in die Hand des Lebendigen. Ich heiße ja Hoffmann, ne? Kennt ihr Hoffmanns Erzählung? Jetzt kommt eine. Jetzt erzähle ich meine Geschichte. Was weiß ich schon, aber ich vertraue meinem Gott, heißt sie. In einem fernen Dorf lebte vor vielen Jahren ein guter Mann namens Konrad. Zu seinem Reichtum zählte er neben seiner lieben Frau und seinem erwachsenen Sohn ein prachtvolles Pferd. Als der Gaul sich unglücklicherweise eines Tages losriss und spurlos verschwand, kam ein Nachbar zu Konrad geeilt und klagte: »O armer Konrad, das ist wirklich eine schwere Prüfung Gottes. Was wird nun aus dir und deiner lieben Familie, wo du dein prachtvolles Pferd verloren hast? Gott stellt dich wahrlich auf eine harte Probe.« Konrad zuckte nur mit den Schultern und entgegnete: »Was weiß ich schon, aber ich vertraue meinem Gott.« Zwei Tage später verbreitete sich im ganzen Dorf jene gute Nachricht, dass Konrads Gaul von alleine zurückgekommen sei, und nicht nur das, im Gefolge 10 prachtvolle Wildpferde, alle Stuten. Sofort eilte Konrads Nachbar herbei und jubelte: »Oh Konrad, was für einen reichen Segen, Gott muss es gut mit dir und den Deinen meinen, nun hast du über Jahre ausgesorgt.« Konrad zuckte nur mit den Schultern und entgegnete karg: »Was weiß ich schon, aber ich vertraue meinem Gott.« Nicht lange danach passierte das Unglück. Konrads Sohn fiel von einem der Wildpferde bei dem Versuch, es einzureiten, und brach sich heftig ein Bein. Er konnte nicht mehr laufen und winselte unter Schmerzen. Davon hörte Konrads Nachbar und war sogleich zur Stelle. »Oh Konrad, ich habe es sofort gewusst. Hochmut kommt vor dem Fall. Das muss Gottes Gericht sein. Sicherlich lauert noch irgendwo verborgene Sünde bei dir oder deiner Familie. Und nun geht der Herr hart mit euch ins Gericht.« Konrad verweilte einen Augenblick bei seiner Tätigkeit, zuckte mit den Schultern und sagte mit leiser Stimme, was weiß ich schon, aber ich vertraue meinem Gott. Eine Woche danach überfiel eine marodierende Räuberbande das kleine Dorf und entführte alle jungen, tatkräftigen Burschen, mit Ausnahme von Konrads Sohn, denn der lag ja schwer krank danieder nach seinem Sturz vom Pferd. Am nächsten Morgen klopfte Konrads Nachbar an der Tür. Oh Konrad, was für ein Herzeleid, alle Burschen sind fort, auch mein lieber Sohn. Nur dein Sohn ist übrig geblieben. Oh Konrad, welch ein Glück im Unglück. Du bist der Gesegnete des Herrn. Ja, eurem Haus ist großer Segen zuteil geworden. Konrad blickte lange, schweigend vor sich hin, dann zuckte er die Schultern und sprach, was weiß ich schon, aber ich vertraue meinem Gott. Jedoch die Gesundheit von Konrads Sohn wollte sich einfach nicht einstellen. Der Sturz hatte ihn zum Krüppel werden lassen. Nie wieder würde er aufrecht laufen können, geschweige denn seinem Vater bei der vielen Arbeit zur Hand gehen. Da kam Konrads Nachbar eines Tages vorbei und jammerte, oh Konrad, nun ist es offenbar, die Strafe Gottes liegt tatsächlich auf dir und deinem Haus. Dein armer Sohn, ein Krüppel und dazu noch eine lebenslange Last für dich und deine arme Frau. Ja, dich hat die Hand des Herrn schwer getroffen. Konrad zuckte erneut mit den Schultern und antwortete, was weiß ich schon, aber ich vertraue meinem Gott. Doch Konrads Sohn war ein helles Köpfchen. Zwar konnte er nicht mehr gescheit laufen, aber dafür konnte er immer noch sehr gut denken. So erfand er eines Tages eine Maschine, angetrieben von Dampf und Hitze, ein Perpetuum mobile, was wir später einmal Automobil nennen würden. Und mit dieser genialen Erfindung wurde Konrads Sohn und damit auch die ganze Familie sehr, sehr reich und berühmt. Es brauchte nicht lange. Da stand Konrads Nachbar wieder vor dessen Tür. Oh Konrad, ich habe es immer schon gewusst. Ja, ich habe es immer schon gesagt. Tief in meinem Herzen wusste ich es. Du bist ein gerechter und heiliger Mann Gottes. Und dein ganzes Haus ist ein Hort voller Segnungen des Himmels. Das ist nun offenbar geworden vor aller Welt. Welch ein Wunder, welch eine Gnade Gottes. Diesmal zuckte Konrad nicht mehr mit den Schultern, sondern sah seinen Nachbarn mutig ins Gesicht und sprach mit fester Stimme. Guter Mann, dir fehlt der rechte Glauben. Denn du meinst genau zu wissen, was gut und was böse für uns sei. Doch ich vertraue vielmehr meinem Gott. Halleluja. Er, der Wind, Regen, Donner und Sturm zu geben vermag, genauso wie blauen Himmel und schönsten Sonnenschein. Er weiß am besten, was uns am besten wachsen lässt. Lass niemals die Umstände, sei Freude oder Leid, dein Leben bestimmen, sondern vertraue in allem fest auf ihn. Was weiß ich schon, aber ich vertraue meinem Gott. Amen. Das ist die Wahrheit, Freunde. Das ist die Wahrheit. Das hat Josef erlebt unter dem Mantel der Liebe des himmlischen Vaters. Das war ein anderer Mantel als der Mantel, den irdische Eltern uns geben können. Vielleicht hat dein Vater, deine Mutter dich verzärtelt, vielleicht haben sie dich ungerecht behandelt, aber Gott, aber Vater, der Vater im Himmel, der Vater des Lichts, ihm kannst du absolut vertrauen. Was weißt du schon? Ich habe ein Bild mitgebracht. Kannst du, Bruder Beamer, das mal bitte einspielen? Ja, in jeder Gemeinde heißen die anders, deshalb nenne ich die einfach so. Schaut mal, das habe ich vor einem Jahr im Internet beim Googlen entdeckt. Das ist eine alte japanische Kunst. Keine Sorge, es ist nichts Esoterisches, nichts Okkultes, sondern eine alte Kunst in Japan, aus Scherben Schönheit zu machen. Man nennt das Kind Sugi. K-I-N-T-S-U-G-I. Kannst du nachgoogeln, haufenweise Bilder, das wird der neue Modetrend in Deutschland und ich eröffne ihn hiermit. Nein, mich hat das einfach tief getroffen, weil ich habe gesehen, guck mal, die fehlenden Teile hier der Scherben werden mit Goldkit ausgefüllt. Und das gibt diesem Gefäß einen neuen Wert. Und als ich das erste Mal sah, spürte ich, wie der Heilige Geist sagte, Matthias, du hast einen Vater im Himmel, der ist Kind Sugi-Weltmeister. Der schafft es, aus Zerbrochenheit Schönheit zu formen. Denk nochmal an Josef, wie zerbrochen war sein Leben, wie viele Stücke fehlten da? Mit 17 Jahren von zu Hause, hey, da ist man noch nicht ein fertiger Mensch. Also, man ist schon ziemlich erwachsen, man darf schon Auto fahren und alles Mögliche, aber man ist noch nicht fertig und man braucht Papa und Mama. Und das hat er nicht gehabt. Er hat kein Zuhause gehabt. Hier sind Menschen mit anderen Hautfarben, mit anderen Sprachen. Und dir fehlt wahrscheinlich deine Heimat, ja? Der Geruch von Essen. Wie ist man zu Hause? Ich weiß, hier wird auch. Die Franken haben die Gabe des Essens. Ne? Ich auch. Man kann es hier sehen. Aber es ist was anderes. Es ist was anderes, wenn du zu Hause an deine Heimat denkst, wo deine Eltern kochen vielleicht. Und das fehlt dir. Und dann sind Stücke weg, aber guck dir das nochmal an. Wäre das nicht wunderbar, wenn die Dinge, die uns fehlen, die uns verloren gegangen sind, die uns vielleicht sogar geraubt worden sind, wo der Teufel oder Menschen uns was weggenommen haben, wenn der Himmel kommt und Gott, das Gold, Gold ist ja prophetisch gesprochen ein Bild für Herrlichkeit. Ja, die Herrlichkeit Gottes, so wenn man kreativ mit Flaggen und Tanz und sowas, ist Gold immer Symbol prophetisch für Herrlichkeit. Goldene Straßen Jerusalems und so weiter. Und jetzt kommt diese Herrlichkeit über dein Leben und füllt das aus. Und ich glaube persönlich, dass Herrlichkeit ein Synonym ist für die Liebe des Vaters. Denn Petrus sagt im 2. Petrus 1, von all den Begegnungen, die er auf dieser Erde hatte, erinnert er sich nur in seinen Briefen an eine einzige Begegnung mit dem Meister hier auf der Erde, auf dem Berg Tabor, auf dem Berg der Verklärung. Da sagt er, die hohe erhabene Herrlichkeit, damit spricht er von Gott dem Vater, hat Jesus dem Sohn Herrlichkeit gegeben, indem er sagte, du bist mein geliebter Sohn. Weißt du, wenn Gott dieses innere Zeugnis gibt, das ist dieser Mantel. Wenn er dein Herz, auch deine Wunden, auch deine Lasten bedeckt mit diesem Mantel der Liebe, dann passiert Kintsugi. Dann schafft Gott aus Zerbrochenheit Schönheit. Dann nimmt er die Scherben meines und deines Lebens und gießt sein Gold hinein und macht etwas Neues zu seiner Ehre. Zerbrochen, um noch schöner zu werden. Und wir müssen uns nicht mehr schämen für irgendwelche Dinge. Paulus kann sagen, ja, wir waren das. Ja, lies mal nach. In 2. Korinther 5 sagt, 6 sagt er, wir waren, ja, wir, einige waren von uns Zuhälter, andere waren Prostituierte, einige waren männliche Homosexuelle, Prostituierte. Solche sind alle unter uns gewesen, Alkoholiker, Diebe, aber jetzt sind wir das nicht mehr. In Christus sind wir eine neue Schöpfung geworden. Ja, hier sind einige, die hatten Magersucht, andere hatten Schokoladensucht. Vielleicht sind hier einige, die Alkoholprobleme hatten, Probleme mit Unzucht und Unreinheit, mit Klatsch und Tratsch und vielleicht hast du gestohlen, aber jetzt nicht mehr. In Christus sind wir eine neue Kreatur, weil Gottes Gold fließt in meine Zerbrochenheit und in deine Zerbrochenheit. Wir möchten heute Morgen hier eine prophetische Zeichenhandlung machen. Wir schaffen mal ein bisschen Platz hier. Wir haben ein goldenes Tuch mitgebracht. Und noch eins. Ja, wir lieben goldene Tücher. Oh Mann. Also wenn du im Himmel, ne, also mich besuchst, such nur nach goldenen Tüchern, Kronen und Herzen. Da bin ich. Und nach meiner Frau, da bin ich auch. Und wir haben hier vorne Scherben, die sind abgerundet. Da kann man sich nicht dran verletzen, weil wir wollen ja nicht noch anschließend für Heilung da beten müssen. Und darf ich mein Team bitten, kommt ihr mal zu mir auf die Bühne. Und wir machen jetzt das gleich so. Wir werden eine Zeit des Gebetes haben, wo wir gerne für die Versammlung beten, einfach prophetisch reinbeten wollen. Und in der Zeit, wenn du das möchtest, aber ich denke, ihr seid so drauf hier in der Emanuel-Gemeinde, so wie ich euch einschätze, dann kommt doch einfach nach vorne. Ich mache das mal kurz vor. Und dann nimmst du einfach so eine Scherbe und du musst da nicht eine halbe Stunde drüber meditieren, was diese Scherbe dir jetzt sagen will. Dann schaffen wir das nicht. Sondern nimm eine Scherbe und ich glaube, du weißt, wofür sie steht in deinem Leben zurzeit. Und dann leg sie einfach ganz bewusst wie eine prophetische Zeichenhandlung hier auf das Tuch und sag, Vater, ich lege es in deinen Mantel der Liebe, in deinen goldenen Mantel hinein. Und mach du Kintsugi daraus. Mach du ein neues Gefäß zu deiner Herrlichkeit heraus. Der Feind hat es böse machen wollen, hat Josef gesagt, aber Gott hat es gut gemacht. Und das möchte ich jetzt mal aussprechen im geistlichen Raum hier bei dieser Versammlung. Ja, der Feind wollte vieles böse machen im Leben von uns allen. Und er hat es geschafft, manches zu zerstören. Aber wir mögen vielleicht sogar manchmal am Boden liegen, aber wir geben nicht auf, sondern wir stehen auf. Wir stehen auf in der Kraft des Heiligen Geistes, angefeuert von der Liebe des Vaters und durch die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Und wir legen unsere Zerbrochenheiten in dein Gold, deine Liebe hinein. Wollen wir miteinander aufstehen, dann dürfen gerne die Ersten kommen. Dankeschön. Hier vorne, links und rechts, nehmt euch so Scherben, legt sie einfach hier aufs Tuch. Vater, und wir beten darum, dass jetzt wirklich eine Atmosphäre hier des Glaubens da ist, wo die Herzen gefüllt werden. Was weiß ich schon, warum und wieso und weshalb manches in meinem Leben so gelaufen ist, auch zerbrochen ist, aber ich vertraue dir. Danke dafür.
Vater, und wir danken dir so sehr dafür, dass dass jeder, der wir hier sind, du kennst jeden von uns mit Namen. Und kein Tag ist dir verborgen, was wir erlebt haben, auch an schmerzlichen Dingen, wo Scherben draus geworden sind. Und danke dafür, dass du der bist, der bei uns ist, der uns tröstet, der zu uns kommt, der uns in seine Arme nimmt und uns im Bausch seines Gewandes einfach trägt und uns einhüllt mit diesem Mantel deiner Vaterliebe und sagt, ich bin bei dir, ich bin mit dir, ich verlasse dich niemals und ich habe dich niemals alleine gelassen. Und ich bin es, der meine Liebe einfach in dein Herz hineingießt, der etwas, was fehlt, der es neu macht mit meinem Gold, der Herrlichkeit, mit der Liebe meines Herzens. Und du wirst sehen, das, was du nicht tun kannst, das tue ich für dich. Und das schaffe ich neu in deinem Herzen. Und das rufen wir auch richtig hinein in unsere Herzen. Diese Empfänglichkeit, die Herrlichkeit, diese Liebe des Vaters zu empfangen, dass sie in uns fließt und neu macht und herrlich macht.
Ja, danke, Vater, dass wir nackt vor dir kommen können. Mit unserem Zerbruch, mit unserem Schmerz im Herzen kommen wir vor dir, ja, und geben wir dir unseren Zerbruch. Und ich sehe, wie der Vater einen Mantel der Liebe über uns zieht, uns umhüllt. Und wir dürfen alles fallen lassen, die Schutzschilder und die Mauern, die wir selbstständig aufgebaut haben. Und wir dürfen seine Liebe, seine unendliche Liebe, seine wunderbare Liebe annehmen und uns füllen lassen, um zu lieben, um zu vergeben, um weiter zu geben. Unter seinen Schutz. Ich segne alle Zerbrochenen mit der Vaterliebe, die alles verändert, die alles möglich macht, was bis gestern nicht möglich war. Das alle frei macht von diesen Schildern, dieser Schütze, die wir selbst aufgebaut haben. Amen.
Ja, Vater, ich habe heute Morgen so auf dem Herzen, ich möchte für uns Männer beten, die wir ja immer angeblich stark sein müssen, die immer fehlerlos sein müssen und die wir auch diese Umarmung von unserem leiblichen Vater vermisst haben, die, wo wir uns auch nach sehnen und so. Und ich möchte dir, lieber Bruder, ich möchte dir zusagen, dass der unser Abba im Himmel immer, immer für dich da ist. Auch wenn du es mal nicht so spürst in deinem Stress, in dem Ärger, den du hast, ich kann dir zusprechen, er ist da und er lässt dich niemals los. Und ich möchte jetzt auch so eine richtig emotional so eine Salbung losschicken, Herr, dass du die Männer an die Herzen berührst. Es ist erlaubt, Gefühle zu zeigen. Es ist erlaubt, dich zu spüren, Vater. Ich möchte, dass du jetzt mit deinem Heiligen Geist richtig kommst und dass du die Herzen der Männer berührst und dass du sie küsst, Herr. Dass sie spüren, dass du da bist, Herr. Ich danke dir, dass du hier diesen Raum geschaffen hast, dass du hier bist, dass wir deine Gegenwart hier spüren, Herr. Danke, Vater. Danke, dass du uns so lieb hast, Herr.
Ja, und danke, Vater, dass du derjenige bist, der den Anfang sieht und der das Ende sieht. Und alles, was dazwischen ist, wo wir oft vor Mauern stehen und nicht wissen, wie es weitergeht. Du hast alles in deiner Hand. Und du bringst alles zum guten Ende. Und da, wo wir nur Schmutz sehen, wo wir Schmerz sehen, da siehst du schon das Fertige. Da siehst du schon das Endprodukt. Papa, und danke so sehr, dass du uns zum Ziel bringst. Dass du uns an dein Herz ziehst und sagst, alles wird gut. Vertraue mir, mein Kind.
Ist es möglich, dass wir nochmal dieses Lied aufgreifen von vorhin, dass wir von Gott geliebt sind? Ja, könnten wir das nochmal singen, das Lied? Super. Und während Eckart und Iris und die anderen hier auf die Bühne kommen, kannst du noch mal kurz die Augen öffnen, mich mal anschauen. Ich sage dir das wirklich im Namen Jesu, in seiner Autorität, nicht in meiner, in seiner Autorität, dass er der Gott ist, der fertig ist, wird mit allem. Der sagt, nicht durch Heer oder Kraft geschieht es, sondern durch meinen Geist. Und derselbe Geist, der Christus von den Toten auferweckt hat, Derselbe Geist, der Israel durchs Rote Meer geführt hat. Derselbe Geist, der auch unser Volk berührt hat. 1989, das, was keiner für möglich hielt wahrscheinlich, hat er Realität werden lassen. Er hat uns im Natürlichen schon zusammengebracht als ein Volk. Er hat durch die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 unsere Seele erweckt als Volk, dass wir wieder Deutsche sein können ohne schlechtes Gewissen. Guck mal, du bist Augenzeuge, ich bin Augenzeuge von dem. Und ich sage dir im Namen Jesu, wir werden Augenzeugen sein auch von dem, dass sein Geist unsere Herzen und die Herzen vieler Menschen berühren wird in unserem Volk.